Wir wollen ja über dein Buch sprechen, das du 2019 veröffentlicht hast, Auf der Suche nach einem neuen Musiktheater. Das ist der Titel des Buches und es geht um den italienischen Komponisten Luigi Nono und insbesondere um dessen Konzeption von Musiktheater. Wenn wir anfangen, vielleicht erstmal die Frage, wie du dich ursprünglich Luigi Nono genähert hast. Also wie ist es denn gekommen, dass du dich Nono und seinem Musiktheater gewidmet hast?
Ja, das war im Prinzip ein längerer Prozess. Also ich habe mich schon früh für so zeitgenössische Musik interessiert oder neue Musik, je nachdem. Und insbesondere fand ich auch immer diese Einbeziehung von elektronischer Musik da drin spannend, wegen den ja irgendwie Klangwelten, in die man da so eintaucht und die man doch so in der klassischen Musik nicht so findet. Und da bin ich irgendwann mal zufällig auf Nono gestoßen und dann letztlich der Ausschlag, mich damit auch so tiefgreifender zu beschäftigen, ist dann eigentlich durch eine Ausstellung über den Maler Emilio Vedova entstanden. Der war eng mit Nono befreundet und hat mehrmals Bühnenbilder für ihn gemacht, unter anderem auch für die Oper Intolleranza, was so ja, Luigi Nonos erstes großes Musiktheaterstück war. Und da kamen dann quasi meine verschiedenen Interessen zusammen, mich dann irgendwie bei Nono zu vertiefen.
Und jetzt lautet der Untertitel von deinem Buch Politik und Ästhetik in Luigi Nonos musiktheatralen Arbeiten zwischen 1960 und 1975. Was ist denn das für eine Eingrenzung, die du da vorgenommen hast? Also warum 1960 bis 1975 auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite eben das Musiktheater und die neue Konzeption oder die Konzeption eines neuen Musiktheaters?
Ja, in der Tat, die zeitliche Eingrenzung entsteht daraus, dass quasi die beiden großen Musiktheaterstücke von Nono sind, 1960 und 1975, die Intolleranza und die Al Grenzole Carico d'Amore. Und er danach eigentlich in dem Sinne zwar noch Pläne macht für größere Musiktheaterwerke, aber das sich stärker ins Instrumentale und Räumliche verschiebt oder das erhalten bleibt, während so eine wirklich explizite szenische Dimension nicht mehr verwirklicht wird. Und es ist gleichzeitig interessanterweise bei ihm auch die Zeit, in der er sich am intensivsten mit Politik beschäftigt oder dies am explizitesten auch in seinen Stücken so präsent macht und wirklich auch so eine Idee hat, dass das Musiktheater in die politischen Streiksituationen oder Konfliktsituationen hineinwirken kann. Und da gibt es auch eine ganz interessante Unterschiedlichkeit, die Italien betrifft, wo Luigi Nono gewohnt hat und gewirkt hat, im Vergleich zu Deutschland oder auch dem restlichen Europa, weil sozusagen Deutschland, Frankreich, da konzentriert sich ja alles immer stark um 1968, 69, so was man mit Studentenrevolte, Arbeiterkämpfen und so weiter assoziiert. Und in Italien ist das aber eigentlich schon ab 1960, dass das sehr viel radikaler wird oder sehr viel mehr so Konflikte aufbrechen. Und zwar ist das dann eben sowohl auf dieser Ebene von Arbeiterinnenorganisationen und Streikbewegungen, die wirklich von 1962 an bis Ende der 60er Jahre sehr stark und sehr aktiv ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben ab 1960 auch neue starke neofaschistische Kräfte und Parteien und Organisationen in Italien, die auch sozusagen die Linke dann auch wieder beunruhigt haben. Und dann gibt es Demonstrationen und Gegendemonstrationen und das hat Nono eben auch stark beschäftigt. Ja, und dann hat mich quasi interessiert, wie dann diese beiden Bereiche Politik und Ästhetik bei ihm zusammenwirken. Er dann einerseits politisch aktiv ist, aber das eben auch sehr stark sich damit auseinandersetzt, wie er das mit so einer Avantgarde-Ästhetik eben auch verbinden kann.
Jetzt hast du schon viele Stichworte genannt, also politische Auseinandersetzungen, eine Situation, in der sich viele Sachen zuspitzen und eben das Musiktheater als vielleicht ein Mittel, sich damit auseinanderzusetzen. Vielleicht können wir auch genau schauen, wie Luigi Nono eigentlich dahin gekommen ist, also als Vertreter der Avantgarde so eine Art von Auseinandersetzung zu führen. Der ist ja 1924 in Venedig geboren. Er kommt aus einer kunst- und kulturaffinen Familie. Wie ist er denn dann zum Komponieren und zur neuen Musik überhaupt gekommen?
ich weiß gar nicht genau, wie er letztlich zum Komponieren gekommen ist. Ich glaube einfach Interesse und ursprünglich hat er angefangen, Jura zu studieren, also sozusagen erstmal dem familiären Wunsch gefolgt und sein Großvater war aber Maler und das hat ihn, glaube ich, so zu diesem Künstlerischen auch hingezogen. Und in Venedig gab es einige Vertreter von so einer, die schon auch experimentell komponiert haben. Also im Unterschied zu Deutschland war in Italien die neue Musikband dem Faschismus nicht gänzlich so verbannt. Das wurde halt als unitalienisch gelabelt, aber es gab durchaus so eine Art von Tradition der modernen Kompositionsweise, die fortgeführt wurde. Und Nono hat dann auch Vertreter gefunden, Luigi Dalla Piccola und Malipiero, die seine Lehrer wurden. Also er konnte dann einfach mit Leuten zusammenarbeiten. Genau, und er hatte eben Emilio Vedova kennengelernt und der war schon in seiner Jugendzeit mit 17, hatte der sich noch der Resistenza angeschlossen, die ja besonders in Norditalien stark war und sich da in vielen kleinen Gruppen bewegt hatte. Und da hat sich Nono in gewisser Weise, auch wenn er da selber quasi als junger Mann nicht mehr so aktiv war, aber hat sich da dem stark kulturell zugehörig gefühlt. Und ja, die Literatur, mit der er sich beschäftigt hat, so wie etwa Cesare Pavese, der Dichter, der so eine ganz wichtige Figur der Resistenza war. Und genau, und so hat sich das bei ihm auch, glaube ich, ergeben, dass sich dieses politische Engagement und dieses einerseits gegen den Faschismus und den NS und auf der anderen Seite eben auch dieses Engagement für Arbeiterinnen, für ja später dann auch Frauenorganisationen, die ja auch über diese Arbeiterorganisationen zum Teil organisiert waren oder auch quasi postkoloniale Kämpfe haben ihn dann auch interessiert. Und das hat er immer wieder versucht so zusammenzudenken und sich da quasi den großen Themen seiner Zeit auch gewidmet.
Du hast jetzt den italienischen Zusammenhang schon so ein bisschen beschrieben, in dem Nono als Komponist gewirkt hat. Was die neue Musik betrifft, ist das ja auch stark ein europäischer Kontext, wenn wir dran denken, er ist beeinflusst auch von der neuen Wiener Schule um Arnold Schönberg. Auf der anderen Seite gibt es ja dann auch nochmal in dieser Nachkriegszeit in der neuen Musik eine Entwicklung. Also ich denke, in dem Zusammenhang ist der Begriff der seriellen Musik dann von großer Bedeutung. Und interessant ist, dass Luigi Nono sich ja auch an den Debatten im deutschsprachigen Raum durchaus beteiligt und in dem Zusammenhang sind diese Darmstädter Ferienkurse für neue Musik zu nennen. Und das ist auch für die diesjährige Reihe Kunstspektakel und Revolution interessant, weil wir da im Vortrag von Iris Dankemeyer zum Beispiel schon gehört hatten, dass Adorno zum Beispiel auch bei diesen Darmstädter Ferienkursen Referate gehalten hat. Also das ist ein Zeichen dafür, in der neuen Musik tut sich was. Es gibt eine Entwicklung und es wird auch sozusagen ganz intensiv über die Ausrichtung von neuer Musik diskutiert in dieser Zeit. Wie würdest du denn in diesem Zusammenhang vielleicht diese Szene beschreiben, in die Luigi Nono da auch hineingewirkt hat?
Ja, genau. Also er war schon sehr früh da bei den internationalen Ferienkursen in Darmstadt dabei. Er war auch befreundet mit dem frühen Leiter, dem Wolfgang Steinecke, der leider dann früh verstorben ist. Ja, die Darmstädter Ferienkurse haben sich ja gegründet, erstmal auch als so ein Neuaufbruch der Kultur im Nachkriegsdeutschland, waren in den ersten beiden Jahren auch nur auf Deutschland ausgerichtet und haben sich dann als internationale Ferienkurse geöffnet. Und insofern wurde das dann zu wirklich so einem Art von großem Hotspot der experimentellen avantgardistischen Szene. Sehr stark war damals die Strömung der seriellen Musik, wie du gesagt hast, die sich stark aus der Wiener Schule begründet hat, darauf bezogen hat. Ich glaube, da gibt es ganz viele so Streitigkeiten innerhalb dessen, wie Musik den Bezug zur Wirklichkeit finden soll. Und also gerade diese serielle Musik hat sich dann stark auf Anton Webern gestützt und Nono hat sich immer näher bei Schönberg positioniert, der ja auch selber Musiktheater gemacht hat. Und Musiktheater ist etwas, was in Darmstadt erst sehr spät, also wirklich auch erst Ende der 60er Jahre dann einen größeren Anklang gefunden hat, weil es irgendwie so einen Konflikt darüber gab, wie geht man jetzt mit der menschlichen Stimme um und wie geht man mit der Szene auch um. Also das gab da so eine Art von Vorbehalten dagegen und man hat versucht, die Idee einer puren Musik und sehr auf das Hören konzentriert. Das waren so Ideen. Nono hat das nicht so geteilt und hat da steht da eigentlich für eine andere Strömung, die also sowohl über das Ästhetische, wo die menschliche Stimme, also der Gesang ist für Nonos Musik total wichtig und eben auch die Szene und damit ein räumliches Element, was ja total interessant ist und wo er auch bis heute eigentlich jemand ist, der so Maßstäbe gesetzt hat, neue Impulse reingebracht hat. Und gerade irgendwie auch über die elektronische Musik, über dieses Verteilen von Lautsprechern im Raum, die Verbindung mit elektroakustischen Aspekten, das macht dann seinen Zugang zum Musiktheater auch aus.
Also ich finde es interessant, dass du eben in dem Musiktheater von Luigi Nono halt dieses räumliche Element betonst und das hat mich auch sehr fasziniert beim Lesen deines Buches, da sozusagen so eine Konzeption vorzufinden davon, dass die Bühne halt auch ein ja sozusagen Instrument ist, das sozusagen in der Komposition eine Berücksichtigung findet. Fand ich auch einen interessanten Zugang in deinem Buch, dass du ja beschreibst, okay, es kommt für Luigi Nono sehr eben auf die Aufführung selber an und zum Beispiel nicht nur auf die Partitur und deswegen schaust du auch in deinem Buch, was gibt es halt für Dokumente und wie kann man auch so rekonstruieren und interpretieren, was damals bei diesen Aufführungen passiert ist. Aber eben genau dieses Element der Bühne, wo Licht eine Rolle spielt, wo Installationen eine Rolle spielen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was da vielleicht auch der spezifische Zugang oder Ansatz von Luigi Nono ist.
Genau, ja, das war für ihn ganz wichtig. Also er hat sich quasi das, was man vielleicht sagen kann, was er aus dieser sehr realistischen Strömung der Musik übernommen hat, ist tatsächlich eher diese Idee der reinen Technik, also dass man quasi ein Material sich nimmt und das kann musikalisches Material genauso sein wie eben Bühnenbildelemente oder Licht und dass man daraus Reihen bildet, um dann wieder Kombinationen zu finden und das ist quasi eine Art von Vorbereitung des Materials. Da ist Nono keineswegs alleine, da gibt es auch andere, die so Verfahren haben, wie etwa Mauricio Kagel oder Dieter Schnebel, die für den deutschen Kontext auch nochmal impulsgebend und wichtig waren. Ja, und ich denke, bei ihm ist tatsächlich dieser Aspekt, dass er die Aufführung so ins Zentrum stellt und damit aber Musiktheater auch schon wirklich, also auch gar nicht sich hinstellt und er möchte das jetzt alles bestimmen und kontrollieren, wie das abläuft, sondern für ihn charakteristisch ist tatsächlich auch dieses Moment des Zusammenarbeitens, dass er quasi sich dann andere Leute sucht, die für ästhetische Strömungen stehen, die er interessant findet. Und er arbeitet dann sehr oft mit Leuten aus dem ehemaligen Ost oder aus dem damaligen Ostblock zusammen, also einmal mit Regisseuren und Bühnenbildnern aus der Tschechoslowakei und dann später mit einem Regisseur aus Russland, was wirklich in dieser Ost-West-Block-Konfrontation Anfang der 60er Jahre alles andere als unkompliziert war. Aber die standen für diese Art von russischer Tradition und Avantgarde, die eher interessant war. Tschechien hatte seine eigene Theatergeschichte natürlich auch nochmal als eigene zu betrachten. Und ja, also dieses Moment des Zusammenarbeitens, wirklich auch andere damit reinzuholen und zu gucken, wie schafft man eigentlich eine Art von polyphones Musiktheater, in dem alle Bereiche ihre eigene Stimme oder ihr Zusammenspiel, also dass sich daraus ein Zusammenspiel ergibt. Das ist bei ihm tatsächlich sehr spannend und da ist er in den 60er Jahren auch wirklich einer der Ersten, die überhaupt so arbeiten auch und so intensiv diese Zusammenarbeiten mit anderen auch suchen.
Wenn wir uns vielleicht einige der Motive von Luigi Nono zusammen anschauen, dann hast du ein sehr wichtiges Motiv ja schon genannt und das ist ja sozusagen das, was in der Nachkriegszeit ja irgendwie präsent ist und ja sozusagen mit Verdrängung zu tun hat, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit der Shoah, mit dem Zweiten Weltkrieg und für Nono ist dabei natürlich eben auch die Erfahrung des italienischen Faschismus sehr wichtig. Jetzt kann man sich auf viele Weisen mit ja, dieser Vergangenheit, die damals noch sehr nah an den Leuten dran war, auseinandersetzen. Wie nimmt sich denn Luigi Nono diesem Motiv an?
Ja, tatsächlich war das für ihn auch eine wichtige Thematik, die ihn immer wieder beschäftigt hat. Er hat 1956 mit dem Stück Il Canto Sospeso, also das heißt übersetzt so etwas wie der schwebende Gesang oder auch der ausgesetzte, suspendierte Gesang, ein Stück geschaffen aus, also auch eine Vokalkomposition, wo er Zitate von Leuten verwendet, die Briefe geschrieben haben aus den Lagern heraus, also aus den Vernichtungslagern zum Teil. Manche haben überlebt, aber andere nicht. Und damit ist er auch wirklich, damit war sein Ruf als Komponist quasi dann auch gefestigt und darauf aufbauend. Also er hat sich mit diesem Thema immer wieder befasst und hat dann auch mit Erwin Piscator, der damals diese Auschwitz-Prozesse ja mit Peter Weiß zusammen, also es war dann Mitte der 60er Jahre, 65, zu einem Theaterstück gestaltet hat. Da hat Nono dann auch eine Art von Bühnenmusik zugeschrieben, das dann später auch als eigenständige Komposition verwendet. Und ja, vielleicht die Konstellation, die man sonst häufig findet, dass das so ein bisschen auseinanderfällt bei linken Komponistinnen oder linken Aktivistinnen, dass man einerseits Arbeiter, eine Konzentration auf Arbeiterkämpfe hat oder auf den NS, was wir vor allem seit den 90er Jahren so kennen. Das war bei Nono einfach anders. Das war eine Geschichte und die ist nicht so aufzuspalten. Und ich denke, das kommt einfach auch aus dieser spezifisch italienischen Resistenza-Geschichte, dass die Resistenza-Bewegung sich aus Aufständen in den Fabriken gebildet hat. Also besonders Turin und die Fiat-Fabrik waren da wichtig. Und insofern auch dieser Gedanke von Arbeiterorganisation und Organisation gegen den Faschismus oder den NS so für ihn viel stärker zusammengehören, als wir das aus dem deutschen politischen Diskurs gewohnt sind. Und ja, ich denke, das ist so sein Zugang. Und mehrere Kompositionen von ihm beschäftigen sich mit diesem Thema. Das waren auch die zwei Kompositionen, die Diario Polacco heißen, also das polnische Tagebuch, wo er auch schon 1958 nach Polen gereist ist und da Konzentrationslager Auschwitz konnte man da schon so erste Möglichkeiten, das besichtigen zu können. Und da war er wirklich so früh auch dabei, was auch außergewöhnlich ist, so dieses Interesse.
Dieses weitere wichtige Motiv hast du schon mehrmals genannt, nämlich, dass sich Luigi Nono ja als Kommunist positioniert. Also er ist seit 1952 Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens und du hast diesen spezifischen italienischen Hintergrund beschrieben, eben sehr radikale Klassenkämpfe, die in dieser Zeit stattgefunden haben, von den 60er Jahren bis Ende der 70er Jahre. Es gibt militante Fabrikkämpfe, es gibt die Bewegung der Autonomia, wilde Streiks und so weiter, auch sehr heftige Auseinandersetzungen auf den Straßen. Manche haben das sogar als ja, bürgerkriegsartige Jahrzehnte beschrieben in Italien. Diese Stichworte Klassenkämpfe und Lohnarbeit, wie nimmt sich denn Luigi Nono diesem Thema an?
Ja, ist für ihn tatsächlich in den 60er Jahren vor allem so ein ganz wichtiges Moment. Also er ist da bei Demonstrationen dabei, er setzt sich dafür ein und nutzt da das Musiktheater auch, um etwas sichtbar zu machen. Er geht da auch selber Konfrontationen mit den Kulturinstitutionen ein, weil er eben diese Themen auf die Bühne bringen möchte und darum entstehen dann auch verschiedene Skandale so rund um ihn, um seine Stücke herum. Und es ist für ihn auch eine Beschäftigung mit Formelementen, also dass er quasi das nicht nur als so eine Art von politischem Repräsentationstheater macht, sondern wirklich auch schaut, was er da für musikalisches Material oder für Formkonzepte für seine Kompositionen gewinnen kann. Ganz bekannt dafür ist sein Stück La Fabrica Illuminata, also wo er in eine Fabrik mit reingeht und dort Tonaufnahmen macht. Also es ist eine Fabrik, wo Stahl gegossen und hergestellt wird und er sozusagen an diesem Prozess wirklich überall sozusagen Tonaufnahmen macht, so wie Field Recordings und die dann nachher auch im Tonstudio zu einem musikalischen Gefüge verarbeitet, das er dann noch mit eben auch wieder mit Gesang kombiniert und da man wirklich gut sehen kann, wie er die Bühne nutzt und auch das Mittel der elektronischen Musik, weil diese Tonspuren dann eben in den Saal gesendet werden, ausgespielt werden und dort eine Sängerin ist, die damit zusammen auch auftritt und singt und sich sozusagen diese Soundscape der Fabrik letztlich auch in den Aufführungsraum transponiert wird. Das Publikum da so in der Mitte steht zwischen auch diesen krassen lauten Geräuschen, die sich aber auch wieder zu einer musikalischen Textur zusammenfügen und die Sängerin da ein bisschen als so die Person, auf die das alles niederprasselt oder ja, bisschen auch die Situation der Arbeiterinnen natürlich verkörpert, die in dieser Umgebung arbeiten müssen.
Jetzt hast du ja vielleicht auch schon so ein gewisses Spannungsverhältnis angesprochen, das es vielleicht bei Luigi Nono gibt und in seinem Werk gibt, nämlich, dass wir es ja auf der einen Seite mit einem eminent politischen Künstler zu tun haben und auf der anderen Seite, was du beschrieben hast, als eben diese genaue Auseinandersetzung mit Formen und dass sozusagen die politische Auseinandersetzung vor allen Dingen auch eine Auseinandersetzung mit Form ist. Und darin ist ja das Werk von Luigi Nono auch sehr komplex und er ordnet sich ja auch keineswegs diesem Raster des sozialistischen Realismus unter, das in dieser Zeit und gerade in den kommunistischen Parteien in Europa en vogue war und so die Linie, auf die man sich einigen wollte. Und jetzt eben diese sehr selbstbewusste und sehr komplexe Formsprache, die Luigi Nono da umsetzt. Und er ordnet sein musikalisches Werk ja auch keiner Massentauglichkeit unter oder keiner Allgemeinverständlichkeit. Und das ist ihm auch vorgeworfen. Und trotzdem eben aber auch dieser politische Künstler, der Stellung bezieht, das ja vielleicht so als Beschreibungen, die mir so ins Auge stoßen, von dem auch, was ich in deinem Buch gelesen habe, Politik und Ästhetik, das sind ja diese beiden Schlagworte, die auch dann am Donnerstag bei deinem Vortrag eine Rolle spielen werden. Wie würdest du denn dieses Spannungsverhältnis bei Nono beschreiben?
Ja, das ist genau richtig, dass er sich da keineswegs in den sozialistischen Realismus einfügen lässt oder ja auch nochmal eine andere Konzeption hat als jetzt Brecht oder Sartre, die da sonst Namen sind, die mit politischem Theater verbunden sind. Er macht da tatsächlich was Eigenes und was sehr Komplexes, was man jetzt, glaube ich, auch gar nicht so in einem Satz zusammenfassen kann. Also ich glaube, auch das kann man wieder aus dem italienischen Kontext auch ein bisschen verständlicher machen, dass das eine andere Position ist, weil er sich da auch auf Antonio Gramscis Überlegungen bezieht und da ist dann auch, wenn man von diesem Hintergrund her guckt, ist auch das Musiktheater überhaupt nicht mehr das wahnsinnig Außergewöhnliche, weil nämlich die Oper einfach so eine Art von Leitmedium oder Leitkunst im italienischen Kontext sind, also das, was in Deutschland vielleicht viel mehr so die Literatur ist, das ist da einfach die Oper als der Bezugspunkt und insofern macht es auch Sinn, wenn man halt Kultur verändern möchte und darüber auch politisches Bewusstsein dann auch bei der Oper anzusetzen und neue Formen des Musiktheaters zu finden. Denn das ist tatsächlich so ein bisschen das Konzept von Antonio Gramsci, also der keineswegs Politik und Kultur als zwei verschiedene Bereiche oder als hierarchisch nachgeordnete Aspekte betrachtet, sondern tatsächlich die Kultur auch als ein Feld sieht, wo man Gedanken und Ideen positionieren kann und Leute auch für eine politische Sache gewinnen kann und insofern auch dort ist ein Feld von politischem Bewusstsein und auch Machtaspekten drin ist. Also dieses mit dem Gedanken der Hegemonie, was auf Gramsci zurückzuführen ist, dass dafür spielt für ihn auch die Kultur eine Rolle. Und einer der zentralen Punkte der Kommunistischen Partei Italiens auch nach 1950, also in der Nachkriegszeit, natürlich haben die ihre spezifische Rezeption davon gemacht, aber das war dann auch der Bezugspunkt von Nono und deshalb war das für ihn kein Widerspruch, sich so stark politisch auch zu engagieren. Und da hat die Kommunistische Partei Italiens auch einfach ein bisschen anders funktioniert. Die Deutsche war sowieso ja lange Zeit verboten, die haben sich ja erst Ende der 60er wieder gegründet. Aber auch die Französische, die ja für ihr eher stalinistisches Gebaren bekannt ist, also da funktionierte die italienische Kommunistische Partei immer anders, also auch über alle Krisen hinweg. Und das hat Nono dann letztlich auch dazu bewogen, da auch Mitglied zu bleiben. Also viele sind ja auch wieder ausgetreten im Laufe der 50er und 60er Jahre, auch in Kritik an der Politik der Sowjetunion. Aber er ist halt da beigeblieben, weil er da drin irgendwie auch was bewegen wollte.
Ich fand eine Formulierung von Klaus Heinrich ganz schön, der in so einem Gedenkvortrag zu Luigi Nono gesagt hat, dass es Nono um so eine Art Anti-Massen-Propaganda-Musik ging. Also der formuliert das so, dass er sagt, es ging Nono nie darum, eine Masse als Masse in Bewegung zu setzen, sondern es geht darum, erstmal den Denkvorgang im Einzelnen in Bewegung zu setzen. Also seine Musik setzt nicht an einer unterschiedslosen Menge an, sondern das Individuum muss selbsttätig nachvollziehen, was passiert da eigentlich und was ist da los. Und in diesem Nachvollziehen gibt gibt es aber was, was irgendwie mit Empörung zu tun hat, auch mit Aktivierung vielleicht. Und darüber habe ich auch in letzter Zeit mit Freunden diskutiert, weil ich irgendwie den Eindruck habe, eben auf der einen Seite, ist das ein Unterschied und macht Nono in seiner Musik das Gegenteil von Propagandakunst? Und auf der anderen Seite habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, es geht trotzdem auch um die Botschaft, die sich mitteilen will und die aufrütteln will und die in Bewegung setzen will. Und vielleicht gibt es auch irgendwie so eine Art Moment von Agitprop tatsächlich auch in dieser Musik, obwohl sie so komplex ist und obwohl sie eben ja zu dieser neuen Musik gehört. Ich weiß nicht, ob du ja dem zustimmen würdest.
Ja. Okay, ja, ich würde sagen, der Begriff der Masse, nein, das passt nicht zu Nono, also von A bis Z nicht. Der Begriff der Masse ist da irgendwie, genau, das ist nicht sein Zugang. Also das sieht man auch sozusagen in der Art, wie er halt Chöre komponiert. Also sein Konzept ist immer das Kollektiv, also was auch in sich aus Einzelnen besteht. Also wenn er versucht, die Auswirkungen der Fabrik, der Industrialisierung auf die Einzelnen darzustellen, dann greift er sich Einzelschicksale, aber es geht ihm dann darum zu zeigen, dass das keineswegs jetzt halt biografische Zufälle sind, sondern dass das dann wieder mit sozialen Zugehörigkeiten zu tun hat. Und trotzdem werden die Einzelnen da drin nicht aufgehoben. Und für ihn gibt es da quasi immer so einen Dreischritt zwischen, es gibt die Einzelnen und es gibt dann kleinere Gruppen, so wie, also was man jetzt auf der musikalischen Ebene sehen kann, von da gibt es immer das Solo und dann gibt es zum Beispiel in Algranzole das Sopranquartett, wo dann verschiedene Frauenstimmen aus verschiedenen politischen Kampfesituationen zusammenwirken. Und dann gibt es schließlich den Chor, der so eine Art von Resonanz darstellt, aber auch die Art und Weise, wie diese Chormusik komponiert ist, macht auch immer da drin wieder einzelne Stimmen sichtbar und hörbar. Also es ist so, da ist, funktioniert er auch wirklich anders als jetzt Eisler oder so, die sonst sehr große Chöre komponiert haben. Genau, insofern ist das tatsächlich einfach eine ganz andere Konzeption. Und dann, inwieweit will er Leute halt jetzt da überzeugen? Da gibt es für ihn dann auch so einen differenzierten Zugang, dass er einerseits sich klar positioniert und Sachen darstellen kann und es für ihn aber immer darum geht, dass die Einzelnen sich, also es geht um eine Art von Sachen sich bewusst machen, darstellen, um dann zu einem besseren Handeln gelangen zu können. Und die Entscheidung, wie gehandelt wird oder was die Einzelnen im Publikum auch daraus schließen, das bleibt dann immer ihnen überlassen. Also es geht nicht darum, die in irgendeine Richtung zu manipulieren oder reinzustoßen. Das ist irgendwie nicht so seine Sache, sondern es geht eben, also es formuliert er auch ganz explizit, dass es ihm immer darum geht, quasi etwas zur Verfügung zu stellen, woraus dann Leute was machen können. Und ja, insofern, Agitprop ist, glaube ich, auch ein bisschen anders konzipiert, beziehungsweise wirkt ja auch in einer anderen historischen Zeit, also eher so in den 20er Jahren mit Piscator und so weiter. Bin ich mir nicht so sicher, ob er da in so eine Richtung reinpasst. Es ist auch einfach deshalb, weil er sich nicht ein Modell von Politik nimmt und dann damit was macht, sondern die 60er Jahre stehen ja auch dafür, dass sich im politischen Gefüge selber was verändert. Und das werde ich auch versuchen, am Donnerstag sichtbar zu machen in meinem Vortrag, dass er auch mit seiner Art und Weise, wie er Musik macht, auf diese Veränderungen im politischen Gefüge reagiert. Also dass man sozusagen zunächst eine Verschiebung vom politischen Ort hat. Also dass es einerseits das Parlament und die repräsentative Demokratie gibt, wo ja in Italien auch die kommunistische Partei Teil von ist. Also die sind einfach immer eine sehr starke politische Kraft, die im Parlament vertreten ist und von dort aus versucht, Sachen zu verändern. Und andererseits entwickeln sich halt gerade mit diesen ganzen Fabrik- und Massenstreiks und dann später auch die Besetzung der Universitäten, also das, was dann so stärker um 68 herum passiert, verschiebt sich der politische Ort auch auf die Straße und diese Art von Aktivismus, das ist etwas, was sich auch in Nonos Stücken wiederfinden lässt. Also dass da eben dieses, was passiert eigentlich auf der Ebene des Musikalischen wirklich in dem Moment und es geht eben nicht darum, nur verschiedene Positionen zu zeigen. Das ist, glaube ich, etwas, was sein Musiktheater ausmacht. Ja, und letztlich ist das auch so dass er da auch verschiedene Ebenen, also dass er nicht nur jetzt versucht, Leute gefühlsmäßig anzusprechen, über eine Art von, es wird ein Unrecht dargestellt und auch skandalisiert, sondern dass er da auch immer versucht, so einen multiperspektivischen Zugang auf ein Ereignis zu zeigen und insofern da auch schon Reflexionen mit einbindet und ja immer auch theoretische Texte, also in Zitatweise, in die musikalische Textur einfügt und insofern da auch immer verschiedene Sinne angesprochen werden und verschiedene Ebenen der Reflexion über ein Ereignis. Genau.
Ja, und gegen dieses Element von Agitprop spricht auch einfach der Vorwurf, der immer wieder an ihn gemacht wurde, nämlich der Vorwurf, dass seine musikalische Sprache unverständlich sei. Das wurde ihm ja immer wieder vorgeworfen. Interessant, dass ihm auch das in den Zusammenhängen der neuen Musik sogar vorgeworfen wurde, etwa von Karl-Heinz Stockhausen. Und nicht nur das, das war nicht nur eine innermusikalische Debatte, sondern einige seiner Aufführungen haben ja zu regelrechten Skandalen und Tumulten geführt. Was würdest du denn sagen, worin haben die Leute denn da Anstoß genommen? Also was war das Skandalöse an Luigi Nono? Was hat zu solchen Reaktionen da geführt?
Ja, es ist ganz lustig, dass ihm dann auch unverständlich wird. Ja, das hat Stockhausen damals auch aufgebracht rund um den Cantus Suspeso. Und später dann, also zum Beispiel bei Alganzole, wurde ihm Unverständlichkeit besonders eher von den konservativen Kräften vorgeworfen, so wie also was soll denn das und das versteht ja niemand und wie soll man denn dann die Arbeiter erreichen? Also sozusagen dann von Gruppen, denen das überhaupt nicht daran gelegen war, dass die Arbeiter mit irgendwas erreicht worden wären, wenn das von der linken Seite eigentlich genau dieses Multiperspektivische, was ich gerade versucht habe darzustellen, eigentlich positiv aufgenommen wurde. Ich glaube, die Skandale, die es um seine Stücke gegeben hat, die ergeben sich eigentlich aus vielen verschiedenen Hintergründen und das spielt einmal die institutionelle Position dieser großen Häuser eine Rolle, also Intoleranza wurde ja in Venedig, in La Fenice aufgeführt, Alganzole dann an der Seitenbühne von der Scala in Mailand, also schon sozusagen sehr prestigeträchtige Häuser, wo dann diese in Anführungszeichen kommunistischen Opern reingetragen wurden. Also da gibt es kulturpolitische Fragen im Hintergrund. Ja, es geht natürlich auch um dieses Verhältnis von Avantgarde zu Politik, von Künstlerinnen zu Politik, die ja einfach immer einen schwierigen Stand haben da drin, da ihnen immer ja Unzuverlässigkeit vorgeworfen wird. Letztlich war Nono auch selber eine kontroverse Figur, der einfach auch sehr eingestanden ist für seine Positionen und für das, was er ästhetisch will. Und letztlich sind die Skandale, ja, die sind einerseits halt eben nicht wegzudenken aus der Geschichte dieser Stücke, aber sie waren auch ein bisschen inszeniert. Also es ist keineswegs so, dass wirklich jetzt die Leute das Stück gesehen haben und dann in Skandal ausgebrochen sind, sondern die bei Intoleranza ist das, gab es eine faschistische Gruppe, die Aufführung angegriffen hat und Flugblätter geworfen haben. Und bei Alganzole war das wirklich im Vorfeld eine Skandalisierung durch die Christdemokraten, die eben die damals tatsächlich bestehende linke Vorherrschaft im Kultursektor brechen wollten. Und da wurde das dann halt total übertrieben, wie viel die Oper kosten sollte. Und es wurde behauptet, es würden jetzt rote Fahnen von der Scala runtergehängt werden. Und also da waren auch einfach die Fantasieproduktionen schon am Start. Und so, es ist ein bisschen schwierig, im Nachhinein wirklich nachzuvollziehen, was da alles genau geschehen ist. Aber es ist eher recht komplex, wie die Sachen sich da gestaltet haben. Und das sind eher sozusagen so Kristallisationspunkte. Und das ist vielleicht dann aber wiederum auf der anderen Seite auch eine Stärke von diesen Opern, von diesen musiktheatralen Stücken, dass sie wirklich auch in der Lage sind, so kulturpolitische Konfliktlinien, die es damals gab, wirklich, dass die sich an diesen Stücken auch brechen konnten und sozusagen zu einer Art von Sichtbarkeit gekommen sind, die ja auch auf eine Art wichtig sind für wie werden Konflikte verhandelt in der Gesellschaft.
Du hattest jetzt schon so ein bisschen angedeutet, worum es am Donnerstag in deinem Vortrag über Luigi Nono gehen soll, aber das trotzdem auch nochmal als abschließende Frage. Was hast du dir da vorgenommen? Was erwartet die Leute am Donnerstag?
Ja, also ich möchte so grundsätzlich einiges sagen zu Luigi Nono und was ich jetzt auch schon angedeutet habe, nochmal ein bisschen besser einfach zeigen, auch am Material, wie sich da Politik und Ästhetik zueinander ins Verhältnis setzen und auch in seinen unterschiedlichen Stücken und dann vor allem auch das große zweite Stück, Il Ranzole Carico d'Amore, was irgendwie über das, ja, über das Gelingen und das Scheitern von Revolutionen eigentlich, es beginnt mit der Pariser Kommune. Es geht dann weiter bis zu den postkolonialen Kämpfen bzw. dem Vietnamkrieg. Das ist quasi der Zeitraum, den das Stück selber sich vorgenommen hat. Und da ist natürlich dann auch ganz spannend, so geschichtsphilosophische Fragen, wie man überhaupt über Revolution nachdenkt und ein historisches Gefüge auf die Bühne bringen kann. Denn das ist ja eine große, große Herausforderung. Ja, und da möchte ich eigentlich so einführende Dinge sagen, einiges zeigen, auch Bilder und ein paar Videodokumente. Natürlich soll es auch Musik zu hören geben und denke, das wird vielleicht eine ganz interessante Einführung zu Luigi Nonos Musiktheater.